Heute am 2. Februar 2024 war Sandra Postel, die Präsidentin der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen und gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pflegepädagogin und Pflegewissenschaftlerin, bei uns zu Gast in der Pflegeschule in Bonn. Sandra Postel sagt, es ist ihr ein Herzensanliegen, dass wir zusammen für eine gute Pflege in NRW stehen. Pflege muss in die Selbstverwaltung. Erst dann können wir unseren Beruf aktiv gestalten, indem wir an den Entscheidertischen mitbestimmen. Sie gibt uns einen Überblick über die Aufgaben der Pflegekammer, differenziert die Arbeit zwischen Pflegekammer, Gewerkschaften und Berufsverbänden und geht auf Fragen von Auszubildenden ein. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit der Podcast-Folge Pflegekammer Nordrhein-Westfalen mit Sandra Postel.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann und dass ich Sie hier begrüßen darf. Und ich bin irgendwie ganz beseelt, weil das sich ja wirklich ganz gut so ergeben hat, dass du auf mich zugekommen bist, lieber Tobias, um einfach mal zu sagen, irgendwie so, können wir nicht mal irgendwie mit Auszubildenden ins Gespräch kommen. Ich bin selber Pflegepädagogin, deswegen liegt mir das total am Herzen. Sie sind im Endeffekt alle die Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig, auch gemeinsam genau ins Gespräch zu kommen, was für Rahmenbedingungen da sein müssen, damit Zukunft auch gut gelebt werden kann. Wir haben kurz vorher noch gesprochen, es gibt sehr, sehr viele frustrierende Erfahrungen, die man in der Pflege machen kann. Es gibt traumatische Erfahrungen, die man in der Pflege machen kann. Aber wir machen, glaube ich, und davon bin ich fest überzeugt, den schönsten Beruf auf der Welt. Also das ist das Sinnvollste und Beste, was man machen kann. Und es gibt ultra viele Möglichkeiten. Und genau hier eben zu schauen, wie man das gut gestalten kann und wie wir das auch in Zukunft gut gestalten werden, bei allem, was uns an Herausforderungen noch so im Moment entgegenkommt. Dafür will ich auch politisch was tun. Und damit das aber auch bei Ihnen eben ankommt, sind mir solche Gespräche mit Ihnen sehr wichtig. Ich möchte deswegen auch gar nicht nur einen Vortrag halten. Mir geht es vielmehr darum, dass wir ins Gespräch kommen. Ich habe gehört, Sie oder wenn ich ihr sagen darf, dann ihr habt schon ein paar Fragen vorbereitet. Also lasst uns lieber im Dialog sein, als dass ich irgendwelche Folien, die übrigens gerade ist mein Rechner auch noch abgestürzt, auch noch irgendwie hier abarbeite, sondern dass wir einfach, ihr stellt einfach mal die Fragen und dann stelle ich fest, habe ich dazu eine passende Folie und wir nehmen das Ganze auch noch auf. Das ist total schön, habe ich auch noch nicht gemacht, finde ich aber total super. Kurz zu meiner Person. Sandra Postel ist mein Name, ich bin 49 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin 94, habe ich meine Ausbildung zu Ende, also 94 begonnen, 97 habe ich meine Ausbildung beendet, habe in unterschiedlichen Settings der Pflege gearbeitet und bin dann 2000 ins Pflegepädagogikstudium gekommen und ich weiß gar nicht, wo die Katrin ist, sehe ich dich hier irgendwo? Ach, die ist gerade wieder rausgegangen, mit der habe ich nämlich zusammen studiert. Da saßen wir nebeneinander. Das ist irgendwie ganz lustig. Ich kam gerade eben hier rein und wir haben gesagt, kannst du dich noch an mich erinnern? Ja, kann ich. Und das war total spannend, eine spannende Zeit. Und ich habe damals irgendwie ein ganz anderes Bild gehabt von Pflege als die Katrin zum Beispiel. Also wir kamen aus unterschiedlichen Krankenhäusern. Und das ist so das, was mir damals schon so aufgefallen ist, wo ich echt manchmal auch das Gefühl hatte, als ich mit Kommilitonen dann, Leute, die also Pflege gelernt hatten, in Pflegesettings gearbeitet hatten, aber eben dann sich auch noch auf den Weg gemacht haben zu studieren, das Gefühl hatte, die verstehen mich gar nicht. Reden wir überhaupt über den gleichen Beruf? Haben wir überhaupt die gleiche Idee dahinter? Und ich war sehr stolz auf meine Ausbildung. Und die Ausbildung zur Pflegefachperson ist eine der anspruchsvollsten. Ich weiß nicht, ob euch das allen bewusst ist, aber ihr habt deutlich mehr Theoriestunden als eine Bankausbildung oder sowas. Ja, also es ist überhaupt gar keine Frage, dass ihr alle eine sehr, sehr gute Ausbildung macht. Und als ich dann in diesem Studium war, dachte ich, es ist aber trotzdem irgendwie ganz schön verrückt, wie unterschiedlich wir Pflege wahrnehmen. Und das ist in anderen Ländern anders. Nicht zuletzt deswegen, weil es da klarere Grundlagen gibt, wie der Beruf strukturiert wird, wie er definiert wird, wie er auch international sozusagen zu anknüpfungsfähig gemacht wird. Und da haben wir in Deutschland leider in den letzten, ich sag mal 70 Jahren, keine gute Entwicklung hingelegt. Dafür gibt es mit Sicherheit auch historische Gründe. Einer dieser Gründe liegt auch in unserem Gesundheitssystem an sich. Und da würde ich nachher auch ein bisschen was dazu sagen. Aber das war so, also erstmal, wie gesagt, schön hier Katrin wieder getroffen zu haben, sehr lustig. Hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber so mein erstes Gefühl von, was passiert da eigentlich bei uns mit der Pflege hier in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Nach dem Studium hatte ich die Gelegenheit oder schon im Studium auch dann als Lehrerin für Pflegeberufe zu arbeiten. Und danach habe ich auch im Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung angefangen, im DIP. Und wir haben da eins der großen Projekte gemacht rund um das Thema Generalistik. Und auch da hatten wir schon das Gefühl, wir gehen da mal so faktenbasiert dran. Und wenn ich jetzt aber sehe, was aus der Generalistik politisch geworden ist, wie das Gesetz sozusagen, wo wir als WissenschaftlerInnen damals gesagt haben, Mensch, Pflege, jetzt mal ehrlich, ich pflege Kinder, Alte und Kranke, wie passt das eigentlich zusammen? Das älteste Mukoviszidose-Kind in Deutschland ist über 70. Passt da noch diese Alterszuordnung? Ihr habt im Krankenhaus hochaltrige Patienten, ihr versorgt Menschen in der Altenpflege, im Altenheim, die sind multimorbide, total krank. Also passt diese Dreiteilung? Nein, sie passt nicht. Und dann ging das Ganze quasi in den Gesetzgebungsprozess, wurde ultra hardcore verzögert und nachher kam etwas raus, was uns Pflegenden an ganz vielen Stellen Probleme macht. Warum? Weil wir nicht politisch mitgesprochen haben. Also wo hat Pflege etwas mit Politik zu tun? Und das war noch so ein Punkt, als ich das 2004 bis 2008 gemacht habe, habe ich gedacht, da passt was nicht zusammen. Und meine damalige Entscheidung war, Alter, lass mich bloß mit Politik nichts am Hut haben. Hat voll funktioniert. Das war damals so ein bisschen der Punkt, auch zu denken, irgendwie Politik hat mit uns nichts zu tun. Ich hasse Politik. Ich habe dann angefangen bei einem großen Krankenhausträger, der in unterschiedlichen Bundesländern also seine Einrichtungen hat. Das ist die Marienhaus-Unternehmensgruppe, die hat hier in Bonn mit den Barmherzigen Brüdern zusammen, das GK Bonn. Die hatte in Neuwied ein großes Krankenhaus, also insgesamt 17 Krankenhäuser, irgendwas um die 30 Altenheime, 8 Hospize, 5 Bildungseinrichtungen. Und habe da eben auch Pflege sozusagen mit ein bisschen steuern können. Und habe da auch festgestellt, Mensch, ist ja auch nicht so, dass in Rheinland-Pfalz wir unter Pflege das Gleiche verstehen wie in Nordrhein-Westfalen. Dabei pflegt ihr alle die gleichen Menschen. Da habe ich Föderalismus das erste Mal so komisch kennengelernt. Oh Gott, ne? Also das ist ja in NRW ganz anders mit der Ausbildung und wer ist da überhaupt zuständig und so weiter und so fort. Das heißt auch diesen Zusammenhang, was wird auf Landesebene organisiert, was wird auf Bundesebene organisiert, ist auch für uns an vielen Stellen, glaube ich, wichtig, aber nicht leicht zu verstehen und auch da haben wir nichts mitzusprechen gehabt. Ich habe dann 2010 mein erstes Kind bekommen, 2012 mein zweites und nach meiner zweiten Elternzeit kam die damalige Vorstandsvorsitzende der Marienhaus-Unternehmensgruppe, es war eine Ordensschwester zu dem Zeitpunkt, Schwester Basina, sehr, sehr kluge, sehr mächtige Frau, die gesagt hat, Frau Postel, wir werden ja hier in Rheinland-Pfalz eine Kammer gründen, davon haben Sie ja schon ganz viel gehört. Und ich dachte nur, ich habe gar nichts mitbekommen, ich war ja in Elternzeit. Und ich hatte über dieses ganze Pflegekammer-Thema nicht sonderlich viel mitbekommen. Ich kann mich daran erinnern, Katrin und ich dann in dem Studium hatten wir einen Professor, der hatte damals gesagt, glaubt mir, in Deutschland wird das mit den Kammern nie was. Das Thema war abgehakt. Also dementsprechend, ich hatte gar keine Ahnung, habe dann natürlich gesagt, ja, klar, ja, Schwester Basina. Ja, und wir machen dazu eine Gründungskonferenz. Das heißt, ein großes Gremium, was den damaligen Gesetzgebungsprozess zur Aufbau, zur Entwicklung des Heilberufsgesetzes flankieren sollte. Und da bin ich quasi das erste Mal mit dem Thema Kammer in Verbindung gekommen, habe danach dieser Gründungskonferenzphase kam dann das Gesetz. Ich bin dann vom Hauptamt ins Ehrenamt gewechselt, war dann Vizepräsidentin später bei der Gründung der Kammer in Rheinland-Pfalz. Da ich aber in Nordrhein-Westfalen lebe, und als dann hier die, also ich wohne hier in Honnef, deswegen war das so leicht zu euch zu kommen, als dann so diese Entwicklung hier in Nordrhein-Westfalen war, ist der Landespflegerat auf mich zugekommen, hat gesagt, Mensch, wenn das in Rheinland-Pfalz doch funktioniert hat, komm doch zu uns nach Nordrhein-Westfalen und wir bauen das hier nochmal auf und wir nehmen die Expertise mit. Ich wollte damit so ein bisschen auch deutlich machen, es gibt so unterschiedliche Motivationspunkte und Punkte aus meiner Praxis, wo ich dachte, wir müssen politisch aktiv werden. Und ihr habt alle eine Pflegepraxis, wo ihr an vielen Stellen an Rahmenbedingungen stößt, ob das Anerkennungsverfahren angeht, ob das eben genau die Frage von Personalschlüsseln geht oder die Frage, wer macht eigentlich was im Krankenhaus. oder auch in anderen Settings der Pflege, sodass wir immer wieder gucken können, naja, das hat vielleicht doch was mit Politik zu tun. Soweit zu meiner Person. Wir haben jetzt die Pflegekammer hier in Nordrhein-Westfalen seit 14 Monaten. Gibt es die und den einen oder anderen habe ich tatsächlich jetzt noch so zumindest im Blick, dass ihr auch bei dem Deutschen Krankenhaustag da wart und das Lustige war, das wisst ihr aber nicht, zwischen euch saß Santuro Elmo. Den kannte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Der hat sich später bei uns beworben für die Stabsstelle der Kommunikation. Das ist jemand, der gar nicht aus der Pflege kommt. Und der wollte aber, bevor er sich beworben hat auf die Stelle, wollte der mal gucken, wie das so ist. Und dann hatte der sich genau in eure Schülergruppe gesetzt. Und hat euch zugehört, nebenbei, und meinte im Bewerbungsgespräch, ja, Frau Postel, ich habe Sie ja beim Krankenhaustag gesehen und ich kann Ihnen nur eins sagen, also die Auszubildenden habt ihr an dem Tag nicht erreicht. Da dachte ich, ja, scheiße. Aber ich fand das nochmal spannend, weil er dann auch gesagt hat, wie, also, und deswegen würde ich gar nicht unbedingt jetzt groß mit Folien anfangen, sondern gerne mit euren Wahrnehmung, was das Gesundheitswesen angeht, mit euren Fragen rund um das Thema Kammer, um nicht euch einen großen Vortrag zu halten und es holt euch nicht ab, sondern damit es gut anknüpft an das, was euch beschäftigt in der Praxis und wie wir das vielleicht politisch auch jeweils nochmal aufbauen können. Und wenn jetzt nicht direkt die Hände hochgehen, kann ich das total verstehen. Ich würde deswegen kurz nochmal einmal nur beginnen, Pflegekammer NRW, vom Konstrukt her ist eine Kammer immer eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und ist ein Organ der Selbstverwaltung in Deutschland. Ganz viele Worte, die wahrscheinlich irgendwie jedes einzelne zu erklären sind, außer vielleicht Organe. Aber eins steht fest, wir haben in Deutschland das sogenannte Selbstverwaltungssystem, das ist übrigens uralt. Das wurde vor 140 Jahren von Kaiser Bismarck entwickelt. Und da hat man die Ärztekammer ins Leben gerufen. Und die Idee von Kaiser Bismarck war damals, dass wir politisch, dass die PolitikerInnen auf Landes- wie auf Bundesebene ganz viele Themen haben und dass die immer nachher natürlich der gewählte Souverän sind in unserer Demokratie. Und bevor die aber etwas entscheiden, müssen die sich Fachexpertise mit hinzuholen. Und es gibt bestimmte Themen, da sagt eine Politik hier in Nordrhein-Westfalen, die ist so gesellschaftlich wichtig und sie ist so fachspezifisch, dass wir dafür Kammern aufbauen. Und da gibt es natürlich, sage ich jetzt mal, die klassischen Unternehmerkammern, wie die IHK oder die Handwerkskammer. Und es gibt die Heilberufskammern. Und im Endeffekt ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes immer eine Rechtsform, wo der Staat bestimmte Aufgaben, sogenannte hoheitliche Aufgaben, an einzelne Fachgruppen geben kann. Und diese Fachgruppen dürfen bestimmte Dinge für sich selber entscheiden. Krankenkassen sind Körperschaften des öffentlichen Rechtes. Das heißt, die Entscheidung, wie die Krankenkassengelder, die ihr alle in eure Krankenkasse einzahlt, wie die in Deutschland verteilt werden, entscheidet kein Politiker. Das macht die Selbstverwaltung, das entscheiden die Krankenkassen mit den Verhandlungspartnern zusammen. Und zwar mit den Leistungserbringern. Und diese Leistungserbringer, die Heilberufe, wo man dann sagt, die erbringen Heilkunde, die dürfen auch in einer eigenen Körperschaft des öffentlichen Rechts, nämlich in ihren Kammern, ihre Berufsordnung selber festlegen. Die können selber sagen, was eben ihre Heilkunde ausmacht, ja oder nein. Und es gab 2003 ein Gerichtsurteil. Da wurde nämlich entschieden, ob die Altenpflege eigentlich auf Bundesebene gesetzlich organisiert werden soll, dass das also ein Gesetz, ein Ausbildungsgesetz geben soll für die Altenpflege. Und da hat Bayern, wie soll es auch anders sein, Bayern geklagt und hat gesagt, nein, die Altenpflege muss landesgesetzlich geregelt werden. Warum wollte Bayern das haben? Die hatten eine deutlich schlechtere Ausbildung als andere Bereiche und man musste viel Geld dafür bezahlen, dass man Altenpflegerin werden konnte. Und das wollten die nicht auf Bundesebene organisiert haben, da haben die geklagt. Und die Richter haben gesagt, nein, Altenpflege ist nichts, was wir auf Landesebene regeln, sondern auf Bundesebene, weil es ist ein Heilberuf. Und das war 2003 ein ganz wichtiger Moment festzustellen für uns alle, Pflege ist kein Assistenzberuf. Pflege ist ein Heilberuf mit einem ganz eigenen heilkundlichen Auftrag, nämlich den Pflegeprozess durchzudeklinieren. Nur ihr dürft einen Pflegebedarf feststellen. Nur ihr dürft entscheiden, welche Pflegeinterventionen durchzuführen sind. Delegiert das auch an Assistenzpersonal, an Pflegehelferinnen. Besprecht das mit pflegenden Angehörigen. Ja? Und auch die Verantwortung im Freien, diese Intervention durchzuführen und nachher zu evaluieren, ist das Thema der Pflege. Und das ist pflegerische Heilkunde. Und da hat Bayern verloren. Yes. Und hat dann quasi gesagt bekommen, ja, nein, Pflege ist ein Heilberuf. Und danach ist euch vielleicht aufgefallen, hat die Welt sich gar nicht verändert. Weil wie oft habt ihr trotzdem die Situation, dass ihr als Assistenzberuf wahrgenommen werdet? Woran liegt das? Weil darunter eben man auf Länderebene nicht nachgezogen hat und gesagt hat, die Heilberufe, Gesetze müssen die Pflege aufnehmen. Weil das wiederum ein politischer Prozess ist. So, und das wird jetzt gerade nachgezogen. In NRW hat man das getan. Unser Gesundheitsminister Kai-Josef Laumann hat dafür sich auch eingesetzt, dass Pflege als Heilberuf ins Heilberufsgesetz kommt und damit eine eigene Kammer hat. Wenn wir solche wichtigen Dinge aber klären, wie beispielsweise, dass wir selber festlegen können, wie unser Beruf organisiert ist, was die Grundlage unseres Berufes ist, wofür wir zuständig sind und wofür nicht, ja, und wenn ihr euch dann demnächst mal wehren wollt und auch sagen wollt, das ist nicht meine Aufgabe oder ich kann in diesen Rahmenbedingungen Pflege gar nicht durchführen, wie es meine Berufsordnung vorsieht, damit ihr hier, dass ihr das machen dürft, dafür müssen eben bei einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes, im Gegensatz wie bei einem Verband, tatsächlich alle Kolleginnen und Kollegen organisiert sein. Weil die Berufsordnung wird für euch alle gelten. Da kann ich nicht sagen, auch Leute, ich bin kein Mitglied. Wir sind kein Kaninchenzüchterverein. Also wir haben wichtige Aufgaben, ja, wir haben Rechte. Das geht aber damit einher, dass wir uns auch alle darein verpflichten. Und ich weiß, dass das Thema Zwangsmitgliedschaft, das ist auch so ein Begriff, der so schön geframed wird, ja, dass der bei uns allen erstmal so ein bisschen so ein Bauchgefühl gibt, von wegen, ich will nicht gezwungen werden. Bei Körperschaften des öffentlichen Rechtes, weil sie eben diese hoheitlichen Aufgaben übertragen bekommen, wird es aber nicht anders gehen. Da kann man dann, sonst können wir diese Rechte nicht bekommen. Sonst läuft es weiter wie bisher. Okay, bin ich aber raus. Ja? Und das ist so ein bisschen der Punkt, wenn Menschen auf euch zukommen, Kolleginnen auf euch zukommen, die sagen, ich will nicht gezwungen werden, dann ist meine Antwort darauf natürlich immer, ja, aber wo werden wir aktuell überall gezwungen? In einer Assistenzposition, weil wir uns nicht organisiert haben und weil wir die Rechte nicht eingefordert haben. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Keiner von euch wird vielleicht, also ich weiß nicht, wenn ihr es tut, dann gerne melden, aber ich habe mir damals nie die Frage gestellt, warum ich in einer Krankenkasse Zwangsmitglied bin. Weil die hat die Aufgabe, meine Krankenkassengelder zu verwalten und ich bin froh, dass ich Anspruch auf Versorgung habe. Und im Endeffekt ist es so genauso hier und ich glaube, da werden wir uns alle auch ein Stück weit mit auseinandersetzen müssen. Und wenn ich mit ÄrztInnen zum Beispiel spreche, dann stelle ich immer wieder fest, dass die auch sagen, naja, ich weiß vielleicht nicht alles, was die Kammer für mich macht, aber ich bin da auch ein Stück weit, das ist ja normal, ich muss ja organisiert sein. So. Und das ist so ein bisschen das, wo ich deswegen, wenn diese Frage kommt, ein bisschen aushole und sage, es hat was in Deutschland mit dem Selbstverwaltungssystem zu tun, mit unserem Gesundheitssystem. Darunter gibt es eben Aspekte, die werden nicht steuerlich finanziert und politisch entschieden, sondern sie werden über Körperschaften des öffentlichen Rechtes organisiert. Da bezahlt man was rein und darüber wird dann auch, werden diese Rechte eben ausgeübt, ja, um das so ein bisschen zu erklären. Das so im Kurzgalopp, was eine Kammer ist, Kammer, Körperschaft des öffentlichen Rechtes, Selbstverwaltung, darüber wissen wir jetzt auch, wie viele Pflegenden es in Nordrhein-Westfalen gibt, nämlich aktuell 228.400. Das wussten wir vorher nicht. Wir wissen auch, wie alt die Kolleginnen sind. Wir wissen auch, dass ein Drittel innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre in Rente geht. Das heißt, es ist noch lange nicht so, als ob wir jetzt nur durch die Tatsache, dass es eine Kammer gibt, direkt sagen können, hurra, alles wird jetzt, also jetzt, ne? Haben wir gar keine Probleme mehr. Das wird es leider nicht sein, sondern wir müssen genau jetzt all das aufbauen, damit die Struktur so ist, dass wir den Herausforderungen, die jetzt gerade auf uns zukommen, weiter überhaupt gerecht werden können. So, und jetzt seid ihr dran. Ich gebe mal rein, wer hat Fragen? Gerne. Und gerne hier nach vorne kommen, genau, sonst kriege ich Ärger mit Tobias.
Ja, ärgerlich.
Ja, ja, komm.
Oder laut brüllen, dann kann ich es irgendwie nachher noch laut stellen.
Okay. Ist das an?
Ja,
hört man
ja.
Was? Okay.
Ja, genau.
Hallo erstmal.
Hallo.
Ich wollte fragen, also der Pflegeberuf hat ja so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schlechten Ruf, aber es gibt schon gewisse Vorurteile gegenüber dem Beruf, also frühes Aufstehen und nicht so gute Vergütung. Und man muss vielleicht auch Sachen machen, die dem einen oder anderen vielleicht eklig vorkommen. Und zudem wissen ja die meisten Menschen auch, wie gesagt, es gehen viele in Rente. Und ja, das, die Frage wäre, dass also während der Corona-Pandemie wurde ja plötzlich viel, gab es mehr Awareness, so es ist, es gibt zu wenig Fachkräfte und so weiter. Und ich, wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe, sehe ich überall, okay, es gibt Fachkräftemängel und hier, was weiß ich, Baustelle oder in der Bank kannst du eine Ausbildung machen oder Bahnfahrer. Ich wollte fragen, warum diese Möglichkeit während der Corona-Pandemie nicht genutzt wurde, irgendwie mehr oder besseres Recruitment irgendwie zu schaffen. Und also man sieht irgendwie nirgendwo, keine Ahnung, bewirb dich für Pflege oder mach doch mal, guck's dir doch mal an, um vielleicht auch mit so ein paar Vorurteilen aufzuräumen. Also die Frage wäre, warum diese Gelegenheit nicht genutzt wurde und ob es vielleicht Strategien gibt, das in Zukunft anders zu machen.
Darf ich eine Gegenfrage stellen?
Ja.
Warum bist du in die Pflege gekommen?
Ja, ich habe erst studiert. Ich bin so ein bisschen hin und her und wahllos durchs Leben und habe irgendwie nicht das Richtige gefunden und habe es dann auch tatsächlich während der Pandemie mal ausprobiert und hatte natürlich auch total viele Vorurteile. Aber nur, weil ich ganz viele andere Dinge vorher ausprobiert habe, die halt auch nicht zu mir gepasst haben. Und erst als ich es dann wirklich erlebt habe, habe ich gemerkt, dass es ja eigentlich ganz anders ist und wie viele Vorteile dieser Beruf auch hat. Und das war dann so gesehen mehr oder weniger Zufall. Und den meisten jungen Menschen wird es ja nicht so ergehen, dass sie mal so ein Praktikum machen.
Mir ging das ganz ähnlich. Ich hatte auch irgendwie ein Praktikum gemacht, fand das da eigentlich ganz cool. Vielen Dank, ich komme auf die Frage zu. Genau.
Ja.
Danke für den mutigen ersten Fragen. Also in der Beziehung ganz, ganz ähnlich, weil ich halt auch ein Praktikum gemacht hatte und dachte, das ist es eigentlich für mich. Du bist nah, also du machst wirklich, du bist nah am Menschen und du machst etwas Hochsinnvolles und irgendwie ist es auch sehr, sehr anspruchsvoll. Also du hast mit Themen zu tun, mit denen du wirklich auch etwas erreichen kannst. Und du musst dein Hirn einschalten, weil sonst wirst du schlechte Pflege machen. So, ne? Also da ist eigentlich viel, viel drin bei uns im Beruf. Und gleichzeitig weiß ich noch, dass eigentlich ein Schlüsselmomentum für mich war. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich irgendwie ausgeholfen in so einem Laden und hatte mich da mit irgendjemandem unterhalten, ob ich das machen möchte. Aber ich hatte Angst, ob ich den Schichtdienst packe. Fand das irgendwie blöd. Und dann steht irgendwie an der Kasse eine Frau vor mir und sagt, du, ich bin Krankenschwester, ich kann dir nur sagen, Schichtdienst hat auch gewisse Vorteile. So. Und es gibt ja 3 Milliarden Kampagnen eigentlich. Also jedes Haus macht Kampagnen. Und jeder versucht auch so ein bisschen heutzutage diesen sogenannten Unique Selling Point irgendwie herauszufinden. Und dann gibt es auch einen Haufen richtig schlechter Kampagnen. Ich bin nach wie vor, glaube ich, waren meine Top 2 tatsächlich vom Bundesfamilienministerium. Also Ehrenpflegers. Also warum zum Teufel denke ich, dass eine Parodie auf Lehrer, die gesetzt wurde als Comedy, bei einer Parodie auf Pflegenden auf einmal dazu bringen soll, dass Menschen Pflege lernen. Fuck you, Goethe hat auch nicht dazu geführt, dass Leute Lehrer werden wollten. Also vollkommener Blödsinn. Ja? Also sprich, es ist offensichtlich nicht kein Selbstläufer, gute Kampagnen zu machen. Aktuell sind wir beispielsweise auch mit der Handwerkskammer unterwegs, weil ich finde, die Handwerkskammer macht sehr, sehr gute Azubi-Kampagnen. Die sind eigentlich sehr, und die sind sehr, die haben diese auszubildenden Botschafter und da sind die sehr gut unterwegs. Und die haben das übrigens fast komplett über Bundesgelder finanziert. Also auch da müssen wir sehr fit sein, gute Kampagnen auch uns refinanzieren zu lassen, weil ihr wisst, Kammer. Ihr seid alle Mitglieder später, wenn ihr die Ausbildung habt. Ihr werdet einen Mitgliedsbeitrag bezahlen, da werde ich gleich drauf zukommen. Und dann finde ich, immer muss dieser Beitrag auch wirklich für den Pflegeberuf einzahlen. Aber wenn ich irgendwo anders Geld bekommen kann, weil es ist ein gesellschaftlich hochrelevanter Beruf, dann sollte ich versuchen, überall Gelder reinzubekommen für uns in der Pflege. Das, finde ich, ist mein Job als Präsidentin. Deswegen schauen wir das bei uns, bei anderen kann man sehr, sehr genau an. Warum hat das einfach nicht stattgefunden zur Corona-Pandemie? Also ich fand bestimmte Aktionen auch cool, die gemacht worden sind. ProSieben, Joko und Klaas, Maike ist da damals, jetzt Maike Soller, ist übrigens Kammerversammlungsmitglied, die habe ich gestern noch getroffen. Extrem tolle Kollegin, die sich natürlich auch politisch einsetzt. Aber wir haben es nicht auf die Straße bekommen, weil ich der Meinung bin, neben der Kampagne muss darunter halt tatsächlich etwas Substanzielles passieren. Und wir haben einfach an vielen Stellen, wie gesagt, also 14 Monate sind wir jetzt am Start. Ich bin, glaube ich, ziemlich genau 12 Monate jetzt Präsidentin. Das heißt, die Phase, wo du gesagt hast, da bin ich eigentlich da reingekommen, da gab es uns noch gar nicht. Und das ist tatsächlich so etwas, wo wir jetzt die ganze Zeit hinterherkommen und denken, da muss etwas passieren für den Pflegeberuf. Und ich finde, die Kommunikation ist mit das Anspruchsvollste an der Stelle, das gut zu machen. Aber ich möchte halt auch nur über die Dinge kommunizieren, über die wir auch wirklich eine Verbesserung erzielt haben. Das sind jetzt so Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, die langsam aber sicher auf das Gesamte aufzahlen werden. Das sind natürlich die Tatsachen, dass wir jetzt mit euch gemeinsam, also herzliche Einladungen an alle Schülerinnen, Auszubildenden, auch nach Bonn zum Beispiel zu kommen, zum Besprechen der Berufsordnung. Da werden wir unterschiedliche Formate haben, aber da gibt es auch einen Termin. Dass wir wirklich nochmal committen miteinander, dass wir wirklich wissen, was denn Pflege für uns bedeutet. Solange wir das nicht klar haben, fällt es dann schwer, etwas zu kommunizieren, weil viele Kampagnen, wie gesagt, auf ein Bild der Pflege einzahlen, was wir überhaupt nicht untereinander vereinbart haben. Und das, finde ich, da muss einfach, sage ich jetzt mal, muss die Arbeit stattfinden und die Kommunikation. Und dann können wir auch eine Kampagne machen. Aber ich setze im Moment ganz, ganz viel auf diese Grundlagenschaffung. Gruppen zu organisieren. Also wir haben zum Beispiel eine große Arbeitsgruppe Kinderkrankenpflege, wo übrigens auch die Maike dabei ist, weil die ist ja Kinderkrankenpflegerin. Wo es darum geht, dass wir uns mit den Fachgesellschaften der Kinder- und Jugendmediziner jetzt zusammengesetzt haben und gesagt haben, Leute, Aufnahmesituationen in Kinderkliniken kann nicht nur der Kinderarzt alleine entscheiden. Ich möchte, dass wir uns mit den Ärzten committen, dass kein Bett mehr belegt wird, ohne dass mit der Pflegerücksprache gehalten wird. Das sind so Punkte, da wird es jetzt, also wir sind jetzt, wir haben die soweit, wird mit der Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin bundesweit, können wir hier in Nordrhein-Westfalen, also es ist, ne, sagen, kein Bett wird in NRW mehr besetzt, ohne dass das mit Einvernehmen der Pflegepraxis stattgefunden hat. Vollkommen zu Recht, schüttelst du den Kopf, weil genau das ist das, was wir im Moment nicht erleben. Und das ist ja Fremdbestimmung pur. Wenn das beim nächsten Mal passiert, kannst du auf die Homepage gehen der Kammer, kannst die Verlautbarung dir ausdrucken, kannst bei uns anrufen und sagen, bei uns läuft das nicht, komm mal vorbei. Und dann schaffen wir Transparenz.
Straße 29, St. August.
Genau.
Das
ist genau der Punkt. Und das sind doch die Momente, die den Beruf unattraktiv machen, wo ich nicht selbstbestimmt bin. Und eine Meldung an mich, also an uns, ne, Kammer, wir sind ja alle zusammen und ne, 228.000, 60 gewählte Mitglieder der Kammer. Kammer ist immer demokratisch, das heißt, die Pflegenden wählen ihre VertreterInnen. Ja. Die setzen sich zusammen und arbeiten solche Sachen aus. 11 Personen im Vorstand. So. Und an solchen Punkten, wenn ich so etwas jetzt mal committed habe und wir veröffentlichen das und ihr könnt euch darauf beziehen, dann ist nicht morgen alles geändert. Aber glaubt mir, dreimal mit dem Arzt, wenn der Präsident der Kinder- und Jugendmedizin dreimal bei dem anruft und sagt, haben wir eigentlich was unterschrieben, tu bitte was, dann gibt es beim vierten Mal auch eine Meldung bei der Ärztekammer. So, also diese Zusammenhänge und dieses Durchdeklinieren, da freue ich mich jetzt drauf, ja, dass wir das mal machen. Ne? Und dann auch in anderen, also immer wieder an kleinen Punkten, immer einen Mosaikstein mehr, an unseren Berufsstand, damit wir nicht mehr fremdbestimmt sind. Ne? Und da gibt es so mehrere Beispiele. Und natürlich, wenn ich Menschen treffe, die grundsätzlich per se sagen, sie finden Kammer blöd, dann werde ich die damit nicht unbedingt abholen. Aber mehr als Mosaikbausteine ansetzen, werde ich auch nicht schaffen, werden wir nicht schaffen, sondern wir müssen es Stück für Stück aufbauen. Und wenn wir nicht anfangen, dann bleibt es halt so, wie es aktuell ist. Ich will das nicht. Ja. Also danke für die Frage. Ich hoffe, sie ist beantwortet. Ja? Super. Gerne, gerne.
Ja, ich hätte die Frage, wie kommt das zustande, dass eine Gewerkschaft wie Verdi nicht so nette Sachen über die Kammer schreibt und eine Gewerkschaft wie der Bochumer Bund sagt, wir sind voll dabei.
Ja.
Genau.
Sehr, sehr gute Frage. Ja, die Gewerkschaften. Also erstmal müssen wir ja nochmal auseinanderhalten, wofür ist eine Gewerkschaft zuständig, wofür ist eine Kammer zuständig, wofür ist ein Verband zuständig. Eine Gewerkschaft verhandelt Vergütung. Dafür gibt es Tarifgesetze, es gibt übrigens auch Arbeitnehmervertretungsgesetze, also diese ganze Geschichte. Und diese Aufgabe darf übrigens auch nur eine Gewerkschaft machen. Eine Gewerkschaft muss nachweisen, dass sie mächtig ist. Man spricht tatsächlich von der sogenannten Mächtigkeit. Das heißt, eine Gewerkschaft, die über viele Mitglieder in einem Betrieb verfügt, darf dann auch Verhandlungspartner für den Arbeitgeber sein. Arbeitgeber organisieren sich zumeist ebenfalls in Verbände. Öffentlicher Dienst hat einen eigenen Arbeitgeberverband und der wird dann den jeweiligen Bereich mit der jeweiligen Gewerkschaft verhandeln. Berufsverbände sind klassische Berufsinteressenvertretungen. Das heißt, es sind Lobbyverbände, die sagen, wir haben ein berufsfachliches Interesse. Wir wollen zum Beispiel, dass es Community Health Nurse gibt oder wir stehen dafür ein, bestimmte berufliche Themen einzusetzen und sind Vereine, bei denen ich eintreten kann, genauso wie Gewerkschaften im Endeffekt Gewerkschaften sind, das ist eine eigene Rechtsform, ist kein Verein, will ich damit sagen, wo ich ebenfalls auch eintreten kann oder es lassen kann. Worüber Gewerkschaften sicherlich auch manchmal sehr unglücklich sind, ich weiß nicht, wer von Ihnen ist in einer Gewerkschaft? Ist denn schon jemand von Ihnen in einem Berufsverband? Also sprich, wir haben hier immer schon die Möglichkeit gehabt, uns freiwillig für die Belange entweder als Arbeitnehmerin oder für die Belange als Berufler, Pflegender einzusetzen. Ich kann nur jedem von euch empfehlen, tretet in die Gewerkschaft ein, überlegt euch, welche Gewerkschaft zu euch passt und tretet in einen Berufsverband ein. Das machen ÄrztInnen auch so. Ja, ich persönlich bin beim Bochumer Bund und ich bin beim DBFK und ich bin noch beim Katholischen Berufsverband und ich bin auch noch beim VDK, okay, ne, also Sozialverband, weil ich das einfach als meine Verpflichtung sehe, mich auch sozial noch anders zu engagieren. So. Also sprich, es gibt Möglichkeiten, sich für unsere Gesellschaft einzusetzen. Und eine Kammer vertritt den Berufsstand und hat diese hoheitlichen Aufgaben. Und das Parlament, also die gewählten Kolleginnen und Kollegen, sind sehr häufig schon organisierte Kollegen. Das heißt, sie kommen aus einer Gewerkschaft, weil sie schon irgendwie auch einen Support haben, weil da eine Gruppe ist, die sich schon mit Dingen auseinandersetzt. Man ist selten Einzelkämpfer, wenn man in eine Kammer kommt. So. Und es gibt halt auch, wenn wir nochmal über den Tellerrand gucken zu den ÄrztInnen, dann können wir auch feststellen, dass in einer Ärztekammer fast immer die stärkste Gruppe an gewählten Kollegen da ist, Personen, die gewerkschaftlich organisiert sind. Jetzt haben sich die ÄrztInnen nicht dafür entschieden, in eine große Gruppengewerkschaft einzutreten. Verdi vertritt ganz viele Beschäftigte in vielen Dienstleistungsbranchen, eben auch im Gesundheitswesen und da eben auch die Pflege. Ärzte machen das meistens anders, die gehen in den Marburger Bund. Der Marburger Bund ist nur für Ärzte da und verhandelt auch nur Ärztegehälter. Letzter Tarifabschluss öffentlicher Dienst, Pflege 4,2, Ärzte 8,6 oder 8,8, ne? Irgendwie sowas. Also muss man sich auch immer überlegen, wer verhandelt denn für mich gut oder was spricht dafür, bei Verdi zu sein. In dieser ganzen Entwicklung hat Verdi irgendwann Angst bekommen, und das sagen die auch sehr deutlich an vielen Stellen, dass wenn jetzt eine Kammer für Pflegende entsteht, mit einer verpflichtenden Mitgliedschaft, dass die Pflegenden zu blöd sind, ich sage es jetzt mal so, und verstehen, dass die Kammer, die denken, alles an Interesse wird über die Kammer geregelt, das wird es natürlich nicht. Vergütung geht immer über eine Gewerkschaft. Und Verdi hatte einfach Angst, dass wir das alle nicht verstehen und deswegen alle bei Verdi austreten, und weil sie ja zur Kammer eintreten müssen. Das war eine Sorge an der Stelle. Und das führt dazu, dass es in den 2000ern schon einen Grundsatzbeschluss bei Verdi gab, Kammern abzulehnen. Der ist sehr, sehr alt und wurde nie geändert. Und quasi bei jeder Kammergründung entsteht erstmal die Gegenwehr seitens Verdi, und fast reflexartig sagt Verdi auch ganz klar, aber wenn die Kammer doch gegründet sein sollte, dann werden wir konstruktiv mitarbeiten. Das haben wir in Rheinland-Pfalz miterlebt, das haben wir in Niedersachsen und Schleswig-Holstein erlebt, da haben sie Erfolg gehabt. Das haben wir in Nordrhein-Westfalen erlebt, das erleben wir auch aktuell in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg baut im Moment gerade eine Kammer auf. Das ist tatsächlich immer der gleiche Mechanismus, und dahinter steht die Angst, Mitglieder zu verlieren. Wir sind schon ultra schlecht organisiert. Wir haben es ja gerade hier gesehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr repräsentativ gerade. Ich gehe mal davon aus, Bochumer Bundler. Ich bin kein Verdi-Basher. Ich finde, Verdi ist kurzfristig, gerade auch durch die Entwicklung der Kammern, auf die Pflege nochmal anders aufmerksam geworden und hat auch bestimmte Tarife wie den TVE sehr interessant ausverhandelt. Die Unikliniken haben davon einen tierischen Vorteil gerade. Ja? Und was ich bei Verdi schätze, ist tatsächlich der Solidaritätsansatz. Ich finde es nachvollziehbar, gerade Verdi einfach aus ihrer schwierigen Situation im Zweiten Weltkrieg festgestellt hat, dass es wichtig ist, dass wir alle zusammen für unsere Löhne kämpfen, alle Beschäftigten zusammen. Und ich finde diesen Ansatz der Solidarität, den respektiere ich an Verdi absolut. Und ich respektiere jeden Kollegen, der sich bei uns in die Kammerversammlung hat wählen lassen und die im Moment auch sehr, sehr stark da agieren und ultra konstruktiv. Also da passiert eigentlich was Gutes aktuell in Nordrhein-Westfalen. Wir haben mehr als die Hälfte unserer Vorstandsmitglieder, wir sind 11 Vorstandsmitglieder, mehr als die Hälfte ist noch in der direkten Patienteninteraktion und ist gewerkschaftlich organisiert. Entweder beim Bochumer Bund oder bei Verdi. Ja, wir haben 2 Personen, die auch über Verdi-Listen in die Kammer reingekommen sind. Da muss man sagen, die haben auch ganz klar ihre kritische Haltung, die sie auch immer nach oben halten. Aber in der direkten Arbeit stellen wir dann immer wieder fest, dass es uns um die pflegerischen Belange geht. Und dann können die auch ihre Rolle gut zuordnen und arbeiten wirklich sehr, sehr konstruktiv. Dementsprechend ärgere ich mich auch megamäßig, was ja jetzt gerade wieder in Baden-Württemberg passiert. Ich kann auch die Fake News, die Verdi da manchmal kolportiert hat, zum Beispiel, dass der Kammerbeitrag bei 120 Euro im Monat läge. Das ist einfach falsch, ja. Oder dass eine Kammer nichts tun könnte. Auch das ist einfach falsch. Ja? Und wir haben das auf Insta auch mal aufbereitet mit Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, wo wir auch gesagt haben, was behauptet Verdi und wie stehen wir dazu. Kommt gerne auf meinen Insta-Kanal, da könnt ihr das nachlesen. Aber das sind so Themen, wo man wirklich gucken kann, was geht und was geht nicht. Und so erkläre ich mir manchmal auch die sehr heißen Diskussionen, die aber sich gerade in NRW ganz anders darstellen. Die sind eigentlich ganz cool. Frage beantwortet? Ja, genau. Kurz zum Kammerbeitrag, weil wir es gerade so ein bisschen gestriffen haben. Ja, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts finanziert sich immer selber. Beispiel Krankenkassen, Krankenkassengelder. Da geht natürlich der ganz große Anteil in die direkte Gesundheitsversorgung, aber ein nicht unwesentlicher Anteil geht natürlich auch, damit Krankenkassen funktionieren, in deren Infrastruktur. Insgesamt Kosten im Gesundheitswesen, die über Krankenkassen, über die gesetzliche Krankenversicherung übrigens finanziert werden, 400 fast 392 Milliarden Euro Krankenkassengelder. Also nur um so eine Höhe mal zu haben, wo sprechen wir, wenn wir über Krankenkassenbeiträge und die Entwicklung, also die Krankenversorgung, wie viel Geld wir in Deutschland eigentlich fürs Gesundheitssystem ausgeben. Fast 400 Milliarden Euro. Ne? Das ist erstmal ja eine Summe. Milliarden. Wir werden in Nordrhein-Westfalen aktuell anschubfinanziert mit 6 Millionen Euro tatsächlich im Jahr. Also wir werden als Kammer tatsächlich im Moment sehr gut unterstützt vom Land. Die sagen, ja, ihr müsst ja erstmal ins Laufen kommen. Bis 2027 gibt es deswegen eine Anschubfinanzierung und wir können deswegen jetzt gucken, wie wir die Beiträge wirklich gut organisieren. Und diese Diskussion werden wir auch mit allen Kammermitgliedern zusammen führen. Im Moment haben wir in Nordrhein-Westfalen gar keine Beiträge. Nochmal auch, was Mitgliedschaft angeht, weil Mitgliedschaft und Mitgliedsbeitrag muss man sauber auseinanderhalten. Die Mitglied ist in Nordrhein-Westfalen jede Pflegefachperson mit einem Examen, also sogenannte Erlaubnis zum Tragen der Berufsbezeichnung und der Tatsache, wenn man in Nordrhein-Westfalen lebt. Vollkommen unabhängig, wo ich arbeite, ob ich arbeite, Mitglieder sind erstmal alle. Die haben sich noch nicht alle bei uns angemeldet, aber 228.000 sind die, die bei uns im geprüften Register sind. Das bedeutet auch, RentnerInnen sind grundsätzlich Mitglied. Das bedeutet auch Taxifahrer, die aber ein Examen haben und in NRW leben. Oder Kolleginnen, die sich in Elternzeit befinden, sind grundsätzlich Mitglied. Wir empfehlen, und das haben wir schon in der Errichtungsphase gesagt, dass die nicht alle Beitrag oder den gleichen Beitrag bezahlen müssen. Ich finde, jemand, der nicht in dem Beruf arbeitet, hat auch nichts von der Kammer und muss deswegen auch nicht bezahlen. Als Referenz einfach mal, was zahlt man in Rheinland-Pfalz aktuell? Das sind im Durchschnitt 8,60 Euro im Monat. Die haben einen Staffelbeitrag, der fängt bei 4,50 Euro an, wird am Gehalt festgelegt. Das ist eine Eigenbekundung, das heißt, ich sage, ich bin Mitglied und ich verdiene im Jahr so und so viel 1.000 Euro und daran wird der Staffelbeitrag festgelegt, dann bekommt man einen Bescheid und der geht halt eben monatlich von 4,50 Euro bis 25 Euro für, sage ich jetzt mal, Pflegedirektoren, Spitzenverdiener, ja, und der Durchschnittsbetrag liegt bei 8,60 Euro. Und es gibt so einen Sockelbetrag sozusagen, wo die meisten von uns reinfallen. Ich weiß nicht, also es sind sehr viele, die drunter sind, sind auch einige, die drüber sind. Deswegen dieser Durchschnittsbetrag. Die meisten sind in so einer speziellen Basisbeitragsstufe und die liegt bei 9,80 Euro im Monat. Round about 120 Euro im Jahr. Und da kommt so diese Fake News raus, 120 Euro, und dann hieß es auf einmal 120 Euro im Monat. Ich habe auch zwischendurch mal von 1.200 Euro im Monat gehört, also wir nehmen es von den Lebenden. In Nordrhein-Westfalen haben wir sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen als in Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz hat roundabout 42.000. Ne? Wir sind ein paar mehr. Deswegen können wir natürlich auch, sage ich jetzt mal, bestimmte Dinge anders strukturieren und deswegen glauben wir auch, sehr gut sagen zu können, weil wir es kalkuliert haben, dass wir mit weniger Geld hinkommen würden. Und im Moment gibt es eine Empfehlung zu sagen, Leute, lasst uns das nicht zu kompliziert machen. Wir müssen auch gar nicht wissen, wie viel ihr verdient, wenn wir einfach sagen, egal wer, jeder zahlt 5 Euro im Monat. Das ist im Moment so das, womit wir ins Rennen gehen. Aber was wir diskutieren müssen, weil egal wie niedrig so ein Einheitsbeitrag wäre, ich persönlich bin da ein totaler Fan von, weil ich einfach denke, dann müssen wir weniger über Beiträge auch Briefe schreiben und ihr müsst uns weniger sagen, wie viel ihr verdient. Also diese Beitragsbescheidung, die ist sehr bürokratisch sonst, da muss ja alles gerecht sein. Wenn wir einen Einheitsbeitrag sehen, dann können wir auch, es ist auch weniger Bürokratie. Weniger Bürokratie bedeutet weniger Aufwand, weniger Kosten. Dementsprechend können wir den Beitrag gering halten. Und dann wäre das tatsächlich bei diesen 5 Euro im Monat, wobei Rentner, Kolleginnen in Elternzeit, langzeitkrank, also alle die, die ihr Einkommen nicht aus pflegerischer Tätigkeit schöpfen, auch nichts bezahlen müssen. Na? soweit. Ihr stoppt mich, wenn ich aufhören soll zu sprechen. Gut. Gerne.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass 5 Euro pro Person der Mitgliedsbeitrag ist, das sind das so 13.700.000 im Jahr. Wofür werden die ganzen Gelder denn genutzt? Ja. Also konkret.
Genau. Ganz konkret haben wir übrigens auch, könnt ihr das Video auf der Homepage sehen, weil wir unseren Haushalt bzw. auch unsere Jahresrechnung offenlegen. Das heißt, wir haben dazu so ein Erklärvideo und man kann auch den Jahresabschluss ist auf unserer Homepage veröffentlicht. Das heißt, um da nochmal nachzugucken, kann jeder von euch auf die Homepage gehen und das finden. Immer natürlich, wenn der Jahresabschluss gemacht wird. Das heißt erstmal, wir sind da sehr, sehr transparent unterwegs. Ich möchte es mal so ein bisschen, weil du hast es ja vollkommen richtig gesagt, wenn wir diese 228.000 Menschen sehen und wir stellen uns jetzt vor, man kriegt zum Beispiel einen Brief, einmal im Jahr auf alle Fälle mal, um zu sagen, hallo, schön, dass du Mitglied bei uns bist. Und übrigens, das ist ein Beitrag, ist ja schon ein Brief. Vielleicht wollen wir auch noch ein zweites oder ein drittes Mal informieren über Fachliches. Vielleicht müssen wir noch mal was nachfragen. Und jeder Brief, den wir rausschicken, kostet alleine 1,30 Euro. Und das mal 228.000. Das heißt, man kann immer roundabout sagen, 500.000 ist bei jedem Brief, den wir rausschicken, schon mal weg. Ja, also um so eine Dimension zu bekommen, wie das aussieht. Aktuell haben wir ja einen Haushalt von 6 Millionen Euro, also knapp die Hälfte. Ja? Und der geht vor allen Dingen natürlich eben genau in diese Mitgliederkommunikation. Wir haben insgesamt eine Geschäftsstelle mit aktuell knapp 40 Mitarbeitern. Und das sind MitarbeiterInnen, die kommen teilweise aus der Pflege. Wir haben ein Fachreferat. Wir haben aber eben auch Verwaltungsleute da drin, um zu sagen, irgendwie, dass wir diese, also wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Weiterbildung geht, bekommt ihr die Zeugnisse für eine Weiterbildung über die Kammer. Und das muss natürlich, werden Einrichtungen zertifiziert, dass sie Weiterbildungen abnehmen können. Wir erarbeiten eine Weiterbildungsordnung. Jeder, der sich bei uns meldet, weil er eine Fachweiterbildung macht, bekommt von uns Informationen. Also deswegen brauchen wir ein Bildungsreferat. Fachreferat, Bildungsreferat und Verwaltung, eben um solche Verwaltungsfragen zu klären, einmal im Personal, aber natürlich auch dahinter steckt eine dicke Datenbank, wo wir natürlich auch sehr Datenschutz, also mit einem hohen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit eben auch eine Software haben, damit das Ganze eben funktioniert. Also wir haben Personalkosten, wir haben Sachkosten und diese Sachkosten, das ist hauptsächlich das ist alles, was um das Thema Software geht, also Verwaltungssoftware, die Homepage, die erstellt werden muss und so weiter und so fort. Und dann eben natürlich der hohe Anteil an Sachkosten, eben wenn Briefe rausgeschickt werden und Ähnliches. Da sind die 6 Millionen schon schnell weg gewesen. Und wenn wir dann natürlich auch wirklich mal in die Inhalte einsteigen wollen, also sprich natürlich auch, also neben diesen beiden Punkten, auch eine Aufwandsentschädigung fürs Ehrenamt. Also meine Arbeit ist ehrenamtlich, dass ich heute hier bin, da kriege ich kein Geld für, aber ich kriege insgesamt eine Ehrenamtsentschädigung, ja, von 1.400 Euro. Ne, und das kommt natürlich auch on top. Und da haben wir roundabout für diese 60 Kollegen, die das ja alle in ihrer Freizeit machen, und für jede Stunde, die in ein Gremium kommen, gestern haben wir zusammengesessen, 8 Stunden zur Kammerversammlung, die kann man übrigens im Livestream auch beobachten, kann man sich auch anmelden zu, dann kriegen wir natürlich jede Stunde davon auch mit einer Entschädigung von 15 Euro entschädigt, dass wir dort für den Pflegeberuf arbeiten. Also ich nicht, weil ich kriege ja diese grundsätzliche Entschädigung, ich kriege die 15 Euro nicht, aber die Kollegen, die jetzt nicht im Vorstand sind, die kriegen 15 Euro. Und wenn die sich jetzt zusammensetzen, um zu sagen, wir haben eine Arbeitsgruppe, da geht es um das Thema Notfallpflege, geht es jetzt ganz konkret darum, dass die Ärzte vorhatten, die komplette Triagierung durch MFAs durchführen zu lassen. Und wir haben gesagt, die Entscheidung in einer Notaufnahme, ob ein Patient, also wie die Reihenfolge der Patienten ist, wer jetzt als erstes in den Behandlungsraum kommt und wer noch länger warten muss. Diese Entscheidung der Triagierung, das verantwortet die Pflegefachperson. Die kann das je nachdem delegieren an der MFA, aber grundsätzlich ist das unsere Aufgabe. Und wenn wir für so etwas Stellungnahmen erarbeiten, nach Berlin fahren, um das im BMG zu verteidigen oder ähnliches, dann wird das auch entschädigt und das wird auch über diese Kosten bezahlt. Es sind Roundabout, die das Ehrenamt kostet, 100.000 Euro im Jahr. Das sind immer sehr, sehr große Summen, aber wenn man es runterrechnet, muss man entscheiden, ob einem das viel vorkommt oder wenig. Frage beantwortet? Danke.
Es kam gerade dazu eine Frage, warum die Briefe nicht per E-Mail geschickt werden.
Ja, das ist eine gute Frage. Grundsätzlich, weil wir eure E-Mail-Adressen nicht alle haben. Also im Heilberufsgesetz ist erstmal festgelegt, dass wir die Adresse, dass wir ein Recht haben, die postalische Adresse zu haben. Und unser Verfahrensverwaltungsgesetz, was in Deutschland gilt, sieht postalische Zustellung bei solchen wichtigen Punkten vor. Und deswegen müssen wir das aktuell per Post senden. Ich finde das voll blöd. Aber wir haben tatsächlich kein Recht, von allen die E-Mail-Adressen einzufordern. Wir haben aktuell so ein extra Feld, wo wir sagen, wenn du auch deine Sachen per E-Mail bekommen möchtest, dann fänden wir das in Zukunft gut. Aber da muss man sich nicht zu eintragen. Gerne. Endlich mal eine Frau. Super.
Okay, ich habe einen kleinen Themenbruch. Aber wir haben ja eben schon darüber geredet, Studiumpflege. Und ich glaube, einige, die auf dem Krankenhaustag waren, haben sich auch ordentlich darüber aufgeregt, dass da fast nur das Studiumthema war. Jetzt ist die Frage, die wir uns gestellt haben, was sagt die Pflegekammer dazu? Viele haben das Gefühl, die Ausbildung soll sozusagen komplett abgeschafft werden und durch das Studium ersetzt werden. Oder was ist das Ziel dahinter, das Studium oder die Akademisierung so sehr voranzutreiben, dass auf einmal die Ausbildung sozusagen überwiegend nur noch ein kleines Thema ist oder gar nicht mehr angesprochen wird?
Ach, total wichtig. Gegenfrage. Schätze mal, wie viel Prozent der Pflegefachpersonen in der Praxis sind akademisiert?
Oh, nicht viele.
Trau dich.
Keine Ahnung. 5 höchstens?
1%.
Oh, ja, okay.
Ja, also genau das ist der Punkt. Wir haben, also erstmal vielen Dank für die Frage und ich entschuldige mich, dass das so rübergekommen ist. Weil tatsächlich müssen wir ja auch nochmal, wir stellen uns immer in den internationalen Vergleich. Ich finde es auch wichtig, über den Tellerrand zu gucken. An der Stelle muss man aber sagen, das duale System, wie wir es in Deutschland haben und diese Idee von Ausbildung und gerade nochmal die Idee von Ausbildung in der Pflege, die ja nicht ins duale System gesetzt ist, sondern krankenkassenfinanziert ist, ist super speziell und kann man nicht mit anderen Berufen auf der Welt vergleichen. Also unser Ausbildungssystem ist hoch speziell und sicherlich an vielen Stellen und in fast allen ist das, was ihr tut, sehr klar, vergleichbar mit dem Bildungsniveau, wo andere Länder einen Bachelor machen. Deswegen, auch rein vom europäischen Qualifikationsrahmen, von dieser Frage, wie das aufgestellt ist in Deutschland, ist diese Ausbildung eben hochanspruchsvoll. So. Ich glaube, gerade mit der Generalistik ist uns allen ein Fehler unterlaufen. Wir haben nämlich sehr, sehr klar einfach unterschätzt, und politisch war das eben auch gar kein Thema, wir hatten es vorhin so kurz, dass wir eine Ausbildung nie hätten ohne ein strukturiertes Weiterbildungssystem denken dürfen. Im Moment macht man quasi die Ausbildung auf einem hohen Niveau generalistisch und in allen anderen Ländern oder auch, ich meine, die Ärzte machen ja nichts anderes, die machen auch generalistische Ausbildung. Aber danach setzt sofort eine Fachweiterbildung an. Und die wird eben in Deutschland von Kammern organisiert. Jetzt hat man professionell gedacht auf Bundesebene, weil Pflege ist ja ein Heilberuf, man macht diese Ausbildung, aber man hat total vergessen, die Politiker haben in dem Moment vergessen, dass man ja dann föderal auf Landesebene eine funktionierende Weiterbildungsstruktur braucht. Jetzt können wir das in NRW aufbauen. Damit haben wir ja jetzt auch begonnen. Wir haben die Weiterbildungsverordnungen des Landes übernommen, haben jetzt eine Weiterbildungsordnung auf Kammerebene und können die weiterentwickeln. Aber da entsteht gerade im Moment so eine Delle. Und natürlich muss man auch sagen, auch in anderen Ländern ist dieser Grade-Mix sehr viel ausgeklügelter, dass du auch mit unterschiedlichen Modulen ECTS-Punkte, also Credit Points, sammeln kannst, um nachher eine Anerkennung zu haben. Da sind andere Länder viel weiter als wir. Und wir müssen einfach in ein gutes, funktionierendes Anerkennungsverfahren, dass man durchaus auch irgendwann relativ schnell sagen kann, ja, ich habe auch einen höheren Grad. So. Und dann baut sich das ordentlich auf. Und da machen wir uns überhaupt nichts vor. Die Pflegeausbildung wird dafür weiter eine sehr gute Grundlage sein. Also es gibt seitens der Kammer keine Bestrebungen zu sagen, wir müssen Pflege voll akademisieren. Ich halte das auch nicht für sinnvoll. Ich glaube, dass wir in Zukunft aber mehr Möglichkeiten finden müssen, damit auch das, was ihr in der Praxis oft schon tut, auch anerkannt wird, dass das nämlich einen höheren Bildungsgrad schon beinhaltet und dass damit auch beispielsweise eine Gewerkschaft mehr Chancen hat, bessere Vergütungen für euch rauszuhandeln. Also ich kenne, es gab eine Verlautbarung damals von so einer Geschäftsführerriege, die hat gesagt, eine Stationsleitung einer Intensivstation muss genauso viel verdienen wie der Oberarzt auf Intensivstation. Die hat mehr Verantwortung und die hat auch ein sehr, sehr breites Fachwissen. Und dieses Zusammenspiel, was ja auch mit Berufsstolz einhergeht, ja, das beginnt in der Ausbildung und muss automatisch danach weitergehen. Da dürfen wir euch nicht verbrennen, indem wir auch denken, so wie man das früher immer gemacht hat, eine Ausbildung reicht. Ich weiß, eine meiner Veranstaltungen noch in Rheinland-Pfalz, damals in Koblenz, stand ich vor so war relativ groß, war dreimal mehr als hier, und ganz hinten stand eine Frau auf und hat gesagt, ich bin jetzt 30 Jahre in der Pflege, ich bin stolz, dass ich nie eine Fortbildung gemacht habe. Genau, das will ich auch nicht mehr für uns. Also wir müssen Bildung auch durchaus als was Wichtiges und Gutes anerkennen. Und ich bin total gegen eine Spaltung zwischen Akademisierten oder Nicht-Akademisierten. Wir werden ein sehr plurales Bildungssystem brauchen mit klugen und intelligenten Anerkennungsverfahren. Und die Ausbildung ist nicht umsonst wirklich an vielen Stellen dem Bachelor schon gleichgesetzt. Ja. Ich glaube, was wir darüber hinaus aber brauchen, ist irgendwann auch mal zu sagen, wer darf denn was? Da machen wir noch große Fehler. Und da sind wir auch von der Pflege her manchmal mit uns selber sehr inkonsequent. Also wenn ihr, je nachdem, auf Station seht, dass eine Pflegehelferin Aufgaben macht, die eigentlich eine Pflegefachperson tun müsst, dann seid ihr genauso jetzt in der Verantwortung, dazu, also nicht ihr als Auszubildende, ne? Aber dann auch zu sagen, bis hier nur nicht weiter, das machst du jetzt bitte nicht. Ja, also dieses Zusammenspiel, wer macht eigentlich was, da seid ihr der Heilberuf. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, das wird sich noch weiterentwickeln. Und Pflegehelferinnen und auch unser größter Pflegedienst in Deutschland, die pflegenden Angehörigen, natürlich machen die Pflege, ja, aber professionelle Pflege macht der Heilberuf, das macht keine Assistentin. Ne? Frage beantwortet? Ja? Noch nicht ganz? Ja, leg los, sag. Sollen wir gleich ein Video dazu machen? Wie sagt ihr das in die Kamera? Geht online auf Social Media. Brauchst du ja eh noch dazu. Ja. Ja, weil es ist ja wichtig. Das hat was mit Anerkennung zu tun. Das hat was mit Berufsstolz zu tun. Und der fängt in der Ausbildung an. Ja. Und der hat aber was auch dann damit zu tun, dass man nachher auch sagen kann, ich lasse auch nicht mehr zu, und das ist vielleicht nochmal ein wichtiges Thema, wo natürlich, also nochmal auf das Kampagnenthema zurück, ich glaube, das, was unseren Beruf ja in der Presse oft so ausmacht, ist diese Stigmatisierung. Also wenn wir was lesen, dann sind es eher die schlimmen Fälle. Und da hatten wir halt eben auch in der Pflege bis jetzt oft auch, also zum einen, wir hatten es nicht in der Hand, und zum anderen, wir haben verdammt oft die Augen zugemacht. Ja. Und auch dieses Thema, nämlich wann führe ich eine Berufspflichtverletzung durch oder sehe eine Berufspflichtverletzung bei meinen Kollegen. Das ist nicht ganz ohne. Und die Kammer hat genau diese Aufgabe, laut Heilberufsgesetz für einen hochstehenden Berufsstand zu sorgen. Ja? Das heißt, damit gehen immer zwei Merkmale einher. Patientengefährdung vermeiden und für das Vertrauen, also dem Vertrauen in meinem Berufsstand auch gerecht zu werden. Wir haben aktuell die ersten Berufspflichtverletzungen, die bei uns reingehen. Das heißt, Kollegen oder die Staatsanwaltschaft meldet uns Fälle, wo man sagt, hat man da noch so etwas getan, was für den Beruf okay ist? Und ich meine, wir haben alle den Fall Högel im Hinterkopf, Niedersachsen, der ja tatsächlich, also natürlich auch zum Entzug der Berufserlaubnis zu guter Letzt staatlicherweise in Niedersachsen geführt hat. Aber wo wir wissen, dass der durch mehrere Kliniken getourt ist, also was hat der getan? Er hat ja Menschen wirklich in einen Herzstillstand medikamentös gebracht, um sie dann wieder zu reanimieren. Ja? Und dabei sind, also man hat ihm über 50 Fälle nachgewiesen. Man weiß nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Man weiß, wie viele gestorben sind, auf alle Fälle natürlich von diesen nachgewiesenen Fällen. Und der ist durch mehrere Kliniken, der war ein Wanderpokal, der ist durch mehrere Kliniken gelaufen, weil eigentlich wussten alle, dass mit dem was nicht stimmt. Und es gab keine Institution und schon gar nicht innerhalb der Pflege, die mit mal darüber gesprochen hat oder die eben, der man eine Meldung geben konnte nach dem Motto, hier passiert was. Ja. Ganz schlimm an der Stelle, vielleicht auch das andere Beispiel ist ja immer die Schwester Tod aus der Charité, die eben aktive Sterbehilfe geleistet hat, bei der man ja aus Versehen, weil berufsrechtliches Verfahren ist immer ein eigenes Verfahren, Strafrecht ist ein eigenes Verfahren, Arbeitsrecht ist ein eigenes Verfahren. Die ist gekündigt worden, sie ist strafrechtlich verfolgt worden, man hat aber berufsrechtlich verpasst in Berlin, ihr die Berufserlaubnis zu entziehen. Die hat noch ihre Berufserlaubnis. So. Das heißt, diese drei Sachen muss man immer nebeneinander sehen und Berufsrecht ist jetzt Sache der Kammer in NRW. Berufspflichtverletzungen werden uns gemeldet und wir gehen dem nach. Das findet nach einem sehr dedizierten Verfahren statt. Datenschutzrechtlich natürlich absolut geschützt, weil es kann ja auch sein, dass jemand gemeldet wurde, der gar keine Berufspflichtverletzung durchgeführt hat. Und wir haben diese Fälle bei uns. Ja? Und ich finde, auch das führt dazu, dass der Beruf besser wird, wenn wir mit dafür sorgen, mit unserer Fachexpertise, dass, ich sage es jetzt mal so, schwarze Schafe eben bei uns keinen Platz haben. Und das geht relativ breit. Also wir haben Fälle, wo es tatsächlich um auch strafrechtliche Verfahren geht. Den ersten Fall, den wir reinbekommen haben, war, wie ich finde, noch ein relativ harmloser. Da ging es nämlich um das Fälschen von Impfausweisen. Aber eben auch Thema sexualisierte Gewalt unter Kollegen. Also das kommt vor. Wir haben aktuell gerade einen Fall vorliegen. Da geht es darum, dass ein Kollege in zwei Fällen Kolleginnen in den Intimbereich gegriffen hat. Ja? Und diese Kolleginnen haben sich gewehrt, strafrechtlich erstmal. Also ich finde, ich war erstaunt, das ist also immer auch das, wenn ein Strafrechtsverfahren anhängig ist, Strafrecht hat immer vor Arbeitsrecht und Berufsrecht Vorrang. Dann wird erstmal das Strafrechtliche geklärt. Deswegen ist der Fall ein paar Jahre alt. Das lief sehr lange. Ja? Jetzt liegt das bei uns auf dem Tisch, weil die Staatsanwältin nämlich gesagt hat, strafrechtlich können wir hier nichts mehr machen. Damals hat die Bezirksregierung gesagt, der soll sein Examen behalten, weil als Altenpfleger ist er ja zuverlässig. Alter Verwalter. Ja? So, und jetzt liegt es bei uns auf dem Tisch mit der Frage, ist das berufsrechtlich noch okay, so etwas zu tun? Nein, ist es nicht. Das ist eine Berufspflichtverletzung, Freunde. Und ich möchte, dass unsere Kollegin in Nordrhein-Westfalen, dass unsere Kollegen in Nordrhein-Westfalen doch die Gelegenheit haben zu sagen, nicht mit mir, in NRW wird mich die Kammer schützen und das geht mal mindestens mit 10.000 Euro Strafe einher. Und dazu sind wir als Kammer befähigt. Berufspflichtverletzungen sind unsere Sache. Ich rede mich da immer ein bisschen in Rage, weil mich das Thema wirklich beschäftigt. Ja? Und das sind so die Punkte, das kann keine Gewerkschaft, das kann kein Berufsverband und leider auch oft der Arbeitgeber nicht. In den Fällen sind oft Arbeitgeber sehr, sehr ohnmächtig. Und da können wir als Kammer viel unabhängiger agieren. Das werden wir in NRW tun.
Ich habe nur noch eine Sache. Und zwar einfach uns am Ende nochmal auf dem... oder hat jemand von Ihnen noch was? Gut, dann würde ich am Ende nochmal gerne einen Punkt da machen. dass du nochmal kurz und knapp darstellst, weil was mir auf Station passiert ist, einige wissen es ja, dass ich die Masterarbeit über das Thema geschrieben habe und Einstellung zu der Kammer. So, was mir in den Diskussionen immer wieder kam und auch auf Station in Diskussionen, was nützt mir die Pflegekammer jetzt hier am Bett?
Ja.
Ne? Das war immer so ein Ding, was soll ich damit? Dann kam natürlich, ich bin da Zwangsmitglied, soll bezahlen. Dann sage ich, ihr zahlt noch gar nichts. Ja, also es ist noch Zeit. Dann, was nützt es mir jetzt hier am Bett? Weil das, glaube ich, ist genau das, was die Auszubildenden nämlich zu hören kriegen. Wenn sie dann auf Station gehen, dann steht die Schwester, der Pfleger, der Arzt, wer auch immer da und sagt, na, ihr mit eurer Kammer, was bringt die euch denn? So, was könnten die entgegenbringen? Und an welchen Punkten, das vielleicht der zweite, wo sitzt die Kammer schon in welchen Gremien? Mhm. Wo hat die Pflege schon Gehör? Also wo können wir mitreden? Und was hat das für Auswirkungen vielleicht schon? Ergebnisse oder irgendwie sowas? Das wären so die zwei Themenblöcke.
Absolut. Also zum einen ist es tatsächlich mit der Kammer natürlich nicht wie beim Bäcker. Das heißt, ich zahle 2,50 Euro rein und kriege Brötchen dafür. Tatsächlich funktionieren Körperschaften des öffentlichen Rechtes und Kammern in der Solidarität. Das heißt, wir verändern mit euch gemeinsam demokratisch Strukturen und die haben dann Auswirkungen irgendwann auf die Strukturen auch in der jeweiligen Einrichtung. Das ist die eine Ebene und ich glaube, diesen Solidaritätsgedanken, den dürfen wir nicht ganz außen vor lassen. Ich kriege auch öfter mal von Kollegen zu hören, ja, also bis ihr wirkt, bin ich in Rente, deswegen muss ich nicht mehr Mitglied sein. Ja, wir müssen auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken, es geht um unsere Zukunft, so. Nichtsdestotrotz hat es natürlich sofortige Auswirkungen und direkte Auswirkungen für mich als praktizierende Pflegefachperson. Das eine ist, eine Kammer ist ein Ansprechpartner. Das heißt, in genau solchen Aspekten, die ich vorhin genannt habe, ich erlebe eine Berufspflichtverletzung. Ich erlebe Gewalt, ja, die mir entgegengebracht wird. Und keiner hilft mir, kann ich sofort bei der Kammer anrufen und mir Hilfe holen. Was macht die Kammer? Sie schafft natürlich Transparenz. Und oft reicht das schon. Also oft haben wir Situationen, wo Kollegen berichten, ich bin hier in einer Situation und muss pflegen, so wie ich nicht pflegen möchte. Und wir haben hier, und das findet nicht in der Öffentlichkeit statt, sondern das tun wir natürlich im Hintergrund, wir gehen einfach mal auf den Arbeitgeber zu. Und in dem Moment, wo eine Kammer auf den Arbeitgeber zugeht, das finden die nicht schön, da passiert was. Wir hatten Fälle von zum Beispiel Meldungen, das ist jetzt noch aus der rheinland-pfälzischen Zeit, von Einrichtungen, wo bewusst Patienten, also BewohnerInnen immobilisiert wurden. Die wurden zusammengebunden, um Kontrakturen zu evozieren, die wiederum zu einer Erhöhung des Pflegegrades geführt haben. Natürlich kann da auch ohne Kammer was passieren. Passiert aber nicht. Das Whistleblowing-System, wenn ich meinen eigenen Arbeitgeber anschwärzen muss, funktioniert nicht. Wenn ich aber eine anonyme Meldung bei einer Einrichtung, bei einer Kammer mache, kann die Kammer auch anonym einfach mal vorbeikommen und gucken, was passiert in dieser Einrichtung. Das ist Vermeidung struktureller Gewalt, nichts anderes. Und an der Stelle wirklich herzliche Einladung an alle Kollegen, kommt auf uns zu, wenn ihr in Situationen kommt, wo ihr nicht mehr weiter wisst. Und wir reden darüber, was ist die richtige Maßnahme. Wir tun nichts, ohne das mit euch abzusprechen. Wir schauen hin, was hat das für eine berufsrechtliche Facette, was hat das für eine strukturelle Facette, wo können wir auch einfach, ich sage jetzt mal, Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Wo kann man nochmal darauf hinweisen, warst du schon mal beim Betriebsrat? Und wir haben ein gutes Netzwerk. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich kenne so ziemlich jeden Pflegedirektor in NRW. Natürlich kann man darüber sprechen. Und das bedeutet auch nicht, also das sind jetzt nicht unbedingt die großen Interventionen, aber manchmal sind es eben genau die kleinen Interventionen, mit denen man ein gutes Stück vorankommt. Kurz wolltest du es ja haben. Ich könnte da jetzt noch eine halbe Stunde drüber reden. Das zweite ist, in welchen Gremien sind wir unter? Ach nee, eine Sache muss ich noch dazu sagen. Und Pflege ist ein freier Beruf. Natürlich seid ihr alle abhängig beschäftigt, sind übrigens fast 70% der ÄrztInnen auch. Aber wenn ihr, und das wird nachher in der Berufsordnung auch genauso stehen, wenn ihr einen Auftrag bekommt, eine Delegation von jemandem, der nicht aus der Pflege kommt, müsst ihr die nicht umsetzen. Und wenn ihr der Meinung seid, das entspricht nicht meiner Berufsordnung, dann dürft ihr euch weigern. Und das wird verschriftet, dafür wird es eine Berufsordnung geben, die entwickeln wir mit euch zusammen. Und diese Klarheit, dass ich einen freien Beruf habe, egal in welchem Beschäftigungsverhältnis ich bin, dafür ist die Kammer auch stark und darauf könnt ihr euch auch berufen. Also das hat sofortige Auswirkungen. Das geht auch dazu, dass man auch darüber Arbeitgeberstrukturen gut prüfen kann. Zum Beispiel, habe ich wirklich einen Vorgesetzten, der aus der Pflege kommt? Wir hatten die Diskussion einmal in Rheinland-Pfalz, kann ich mich sehr gut daran erinnern, da wollte man den Pflegedirektor auswechseln durch einen Ökonomen. Und gesagt, also wenn das der Betriebswirtschaftler macht, dann läuft das viel besser im OP. Und die haben mich angerufen. Ich habe gesagt, ja, lieber Arbeitgeber, ich habe es nur gehört, wahrscheinlich habt ihr das gar nicht vor, aber ich will nur sagen, könnt ihr machen, gibt eine berufsrechtliche Klage. Könnt ihr euch überlegen. Ich hätte mich so gefreut, wenn ich hätte klagen können. Die haben es aber nicht gemacht. Die haben wieder einen Pflegedirektor eingesetzt. Weil nämlich der Pflegere, der euer direkter fachlicher Vorgesetzter muss aus der Pflege kommen. Und das ist ein Thema, das wird nur über eine Berufsordnung geklärt. In der Altenpflege ist es auch tatsächlich jetzt schon der Fall. Die PDL ist das gesetzlich im SGBL festgelegt, im Krankenhaus ist es nicht so. Und deswegen hat es, was meinen Vorgesetzten angeht, was meine Arbeitsstrukturen angeht, was mein Hilfesystem angeht, direkte Möglichkeiten für mich als Pflegefachperson. Gremien. Wir sitzen in allen Gremien des Landes, in denen es zur, also in denen Gesundheitswesen diskutiert wird. Da gibt es zwei, drei sehr große. Es ist die Landesgesundheitskonferenz. Es gibt die Landeskrankenhausplanung. Kein Bett in NRW wird geschlossen oder geöffnet, ohne dass die Pflege nicht mit am Tisch sitzt und mitentscheidet. Das ist der Landesausschuss Alter und Pflege. Dann gibt es im Moment eine Fachkräfteinitiative des Landes. Da haben wir eine Arbeitsgruppe zum Thema Rahmenbedingungen in der Pflege auch übernommen. Es ist ein ministerielles Gremium und wir sind im Lead. Und dann gibt es noch einen Haufen kleinerer Gremien. Das ist zum Beispiel die Landeskommission HIV und AIDS. Das ist die Landeskommission zur Umsetzung der Generalistik. Und so gibt es noch das sind so roundabout 20, 25 Gremien, in denen wir drin sind. Das war mir auch immer sehr wichtig zu sagen, mit der Gründungsphase haben wir schon angefangen, politisch aktiv zu werden. Ja. Und da findet politische Arbeit statt. Und bitte nicht vergessen, Demokratie lebt natürlich von der Vielfalt. Das heißt, es ist ja auch das, was oft dann von Verdi auch angesprochen wird, ja, ihr habt ja nirgendwo direktes Durchgriffsrecht. Nee, wir haben Verhandlungsrecht. Also da sitzen die Ärzte genauso wie Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften mit am Tisch und wir eben auch und sind in diesem Meinungsbildungsgremium einfach mit vertreten. Das ist, so funktioniert politische Arbeit im Hintergrund. Ja. Deine Frage beantwortet?
Ja. Danke.
Was mir in dem Zusammenhang abschließend nochmal wichtig ist, wir werden in Nordrhein-Westfalen einen Prozess gestalten und da haben wir gestern in der Kammerversammlung mit begonnen. Ich habe eine Stellungnahme gesetzt gegen rechts. Ich finde, das ist einfach in unserer aktuellen Phase unglaublich wichtig, klarzustellen, dass gerade Pflege vielfältig ist. Ja? Und das ist wirklich wichtig, aber wir müssen darüber hinaus das auch operationalisieren. Und da sind wir aktuell dran. Also, das Statement gegen rechts ist gesetzt. Ja, das ist auch allen Kollegen wichtig, die in der Kammerversammlung sind. Wir müssen da aber tiefer einsteigen. Also zum einen natürlich, wenn eine AfD an die Macht kommt, das wird Auswirkungen für uns als Pflegende haben. Deswegen können wir hier nicht einfach still sein. Das geht so nicht. Natürlich bin ich politisch neutral. Ich habe sogar die Verpflichtung, wenn eine nun mal demokratisch gewählte Partei, auch wenn sie nicht demokratisch ist, an der Tür der Kammer anklopft und sagt, ich will Informationen haben, dann bin ich verpflichtet, mit denen zu sprechen. Das musste ich bis jetzt einmal machen. Ich habe damit begonnen, dass ich das Buch von Hilde Steppe übergeben habe, Pflege im Nationalsozialismus. Wir als Pflegende, denke ich, haben drei Punkte an der Stelle, wo wir selber auch genau hinschauen müssen. Das eine ist, wir Pflegenden pflegen jeden. Ich sage immer etwas lapidar, ja, wenn da Björn Höcke im Bett liegt, werde ich ihn auch pflegen. Und ich werde ihn genauso würdevoll pflegen wie jeden anderen Menschen auch. Wir pflegen jeden mit der gleichen, mit dem gleichen Anspruch würdevoll. Das ist mir wichtig. Und damit wir das auch weiter dürfen, brauchen wir politisches Engagement. Weil es diese Kräfte gibt, die das genau nicht sehen und die uns Vorgaben machen wollen, rassistischer Triagierung. Es gibt genau jetzt schon Alltagsrassismus, auch dagegen müssen wir uns stellen. Wir hatten einen Fall, der ist uns jetzt geschildert worden von einer Visitensituation, wo ein Arzt gesagt hat, dieser Patient bekommt keine Reha, weil der spricht nicht genug Deutsch. Das ist rassistische Triagierung, das werden wir nicht zulassen. Da müssen wir anwaltschaftlich für unsere Patientinnen und Patienten stehen. Das ist mir wichtig. Und diese beiden Punkte werden wir nur behalten dürfen, würdevoll jeden pflegen dürfen. Ja, ich pflege auch Faschos, ja, aber eben auch sich dagegen stellen zu können, wenn wir rassistische Triagierung erleben. Das dürfen wir und können wir nur, wenn wir uns politisch aufstellen. Deswegen geht mit auf die Straße. Wir werden als Kammer auch in allen politischen Gremien genau dafür stehen. Und das wollte ich auch nochmal setzen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Mega Fragen.
Und mega Antworten, oder? Super, super spannend. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, eigentlich könnten wir noch 2 Stunden zuhören.
Ja.
Themen gäbe es genug. Großartig. Oder? Ich finde nochmal einen großen Applaus. Die Botschaften sind gerade angekommen, glaube ich. Die letzten sowieso, da fiel mir noch gerade auf dem Weg hierher ein, denkt an den ICN-Ethik-Kodex, den haben wir fast alle gesprochen. Also
richtig.
Der sagt ja nichts genau. anderes aus, als genau das umzusetzen. Aber auch alle anderen Botschaften, glaube ich, hoffe ich, sind angekommen. Mitmachen macht Spaß. Der eine oder andere weiß das ja auch. Ich war in einer dieser anderen Gremien, ich war im Berufsverband, im Bundesvorstand, im DBFK. Und in einer anderen Organisation bin ich auch. Ne? Das ist auch erkennbar. Und das macht Spaß. Und man kann diese kleinen Mosaikstückchen bewegen. Und das ist wichtig. Ne? Also nicht gleich das ganze Haus bauen, aber in kleinen Schrittchen kann man das Haus bauen. Und ich glaube, so Tage wie heute, die pushen da nochmal. Vielen, vielen Dank. Wir haben ja gehört, das war quasi ein freiwilliger Ausflug her. Und vielen, vielen, vielen herzlichen Dank nochmal.
Ja, danke, danke, danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Machen wir mal irgendwann ein Update, oder, Tobias?
Ja.
Gucken wir nochmal. Super. Okay. Danke euch.
Schönen Tag.
Ja.